50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Hello.
Hello, dear ladies and gentlemen. Would like to welcome you to our new episode of Whiskcast.
Yes. Es weihnachtet sehr.
Es weihnachtet sehr. Vor uns brennen Adventskerzen. Hier, du hast so ein Weihnachtspulli an.
Mhm.
Weihnachtssocken auch, hab ich schon gesehen.
Und Weihnachtsunterwäsche.
Weihnachtsunterhose habe ich auch schon gesehen.
Wieso siehst du meine Unterhose, bevor ich sie dir zeige?
Das ist ja so eine Eigenschaft von mir. Nehmt euch in Acht da draußen.
Hast du so einen Röntgenblick?
Keine Unterwäsche ist sicher.
Oh shit.
Ja, es ist frisch draußen, es ist Weihnachtszeit und ich habe Lust auf das, was nun folgt. Ich finde, das passt richtig gut zur Weihnachtszeit. So ein bisschen warm, so ein bisschen erhaben, so ein bisschen zum Entschleunigen und zum zur Ruhe kommen ist das gedacht.
Passt wie Faust aufs Auge. Wir machen jetzt so ein bisschen Geräuschquiz, wie manchmal im Radio. Also wer von euch dieses Geräusch vom Öffnen des ersten Gegenstandes errät, der ist wirklich verdammt gut. So, was kann das gewesen sein?
Weihnachtsunterhose.
Weihnachtsunterhose, genau. Nein, es ist was Süßes. Wir starten nämlich heute mit Whisky Fudge von der Destillerie, die wir heute behandeln werden.
Dankeschön. Das ist aber süß. Also,
so groß
sieht schon süß aus, wenn auch sie schmeckt.
Verteilt.
Komm mit mir nach Hause, da gibt's was Süßes. In dem Fall stimmt das mit dem Süßen sogar. Man kann was Whisky-mäßiges erahnen.
Ja, ne? Kommt doch schon so ein bisschen Whisky-Flavor mit durch.
Sehr süß. Also Fatsch, ne?
Ist Fatsch.
Meine Herren. Ja, das war's dann auch für heute.
Wir kauen einfach so ein bisschen Karamell. Reicht dann auch. Was sagst du so von der Note?
Blumig, leicht obstig.
Mhm, ja, wirklich so ein bisschen überreifes Obst.
Karamellig.
Karamellig, schöne Karamellnote, muss ich sagen. Von der Farbe her, Bernstein.
Das Schöne an unserem Hobby ist ja, was das ist schön, das Anstrengende, das ist richtig harte Arbeit.
Mhm.
Wenn wir unserem Hobby nachgehen, müssen wir immer Alkohol trinken. Leider, obwohl man das gar nicht will.
Ja.
Das ist echt schwierig. Aber was will man machen?
Der geübte Whisky-Trinker unter euch wird jetzt im Kopf schon durchgehen, okay, welchen Whisky-Fudge haben sie mit? Da gibt es so ein paar Hersteller, die das machen. Ist auch fast immer ähnlich das Gleiche, nur mit ein paar anderen Noten. Wir haben eine schöne beige Blechdose vor uns und da steht in großen Kapitallettern drauf, Ed Redauer.
Ed Redauer, da haben wir es schon. Deswegen auch so warm und schön. Ed Redauer ist einfach ein richtig guter Tropfen. Das kann man vorweg, glaube ich, schon mal sagen. Die meisten Leute kennen Ed Redauer, die gerne Whisky trinken. Die meisten Leute schätzen auch Ed Redauer. Das kann ich auch voll verstehen, denn Ed Redauer ist etwas ganz Feines und was ganz Besonderes, weil die Produktionsmenge auch bis heute so gering ist und das immer noch, also den kriegst du eigentlich immer. Also irgendeinen Ed Redauer kriegst du ganz normal, ist jetzt nichts Rares, wo man drum kämpfen muss, aber es hat schon immer so ein bisschen was von kleiner Auflage und was Besonderes und Small Batch und Single Cast. Und es wird schon auch nicht allzu viel im Jahr davon hergestellt. Deswegen hat das so einen Charakter irgendwie.
Ja, es ist wirklich was Besonderes, was selten ist. Deswegen steht auf jeder Flasche auf dem wunderschönen Holzkorken auch drauf, Schottlands kleiner Diamant.
Yes, Scotland's little gem.
Ja,
das ist schon schön. Eine schöne Nebennuance, denn es war lange Zeit Schottlands kleinste Destillerie. Mhm. Mittlerweile nicht mehr, aber es war lange Zeit Schottlands kleinste aktive Destillerie. Das muss man auch schaffen. Jeder rühmt sich damit oder jeder versucht, der Größte zu sein. Und sie waren stolz darauf, lange Zeit die kleinsten zu sein.
Es ist mittlerweile faktisch nicht mehr so. Es gibt Destillerien in Schottland, die von der Ausstoßmenge pro Jahr, von der Produktion in Flaschen pro Jahr kleiner sind. Aber ohne böse oder wertend sein zu wollen, das ist alles nichts so Erwähnenswertes wie im Vergleich zu Ed Redauer. Also sie sind immer noch sehr, sehr klein und von den kleinen definitiv die erwähnenswerteste.
Wir haben 5 Destillate heute mit.
5
verschiedene Destillate. Und bevor wir das erste probieren, können wir uns einmal kurz erinnern, denn da hat irgendwas schon geklingelt und wer hin und wieder mal reinhört, der denkt, Mensch, Ed Redauer habe ich doch irgendwann schon mal gehört im Vollsuff. Ja, beim Whiskcast hören, denn wir haben eine wundervolle Folge über einen meiner lieblingsunabhängigen Abfüller, nämlich Signatory Vintage. Und da haben wir schon kurz über Ed Redauer gesprochen, denn nicht nur die Eigentumsverhältnisse, wie wir später hören, sind die gleichen, sondern auch das Gelände und damit auch der Ort.
Ja.
Denn es ist ein Highland Whisky und sie sitzen in Pitlochry, genau da, wo Signatory Vintage auch sitzt.
Ganz genau. Das heißt, der Eigentümer, Andrew Symington, ein absoluter Whisky-Enthusiast und ein absoluter Riese in der Whisky-Branche, der hat eben nicht nur Signatory Vintage, sondern hat sich 2002 auch den großen Wunsch erfüllt, eine eigene Destillerie zu besitzen. Und das hat er getan mit eben diesen Kolleginnen und Kollegen von Andrew Dower. Und gegründet schon vor vielen, vielen Jahren. 1825 inoffiziell. Also da wurde schon in Pitlochry für die Bewohner vor Ort illegal Whisky gebrannt. Und ein paar Jahre später haben sie dann auch ihre offizielle Brennlizenz erhalten.
Angefangen das Ganze mit dem 10 Jahre alten Single Malt Scotch. Das ist so der Einsteiger. Das ist, glaube ich, mit einer der jüngsten und der günstigste auch, den man auf dem Markt bekommt. Deswegen, glaube ich, auch heute ganz schön als Einsteiger für alle, die diesmal probieren wollen, aber noch nicht so viel Geld in die Hand nehmen wollen. Denn, na klar, Edward Dower wird dann schnell auch schon mal etwas teurer. Dieser Einsteiger hier ist doch noch deutlich erschwinglich. Allerdings nicht da, wo viele von den weichgespülten, etwas flachen Einsteigern liegen. Ich bin gespannt, wie dieser hier ist. Ist der Edward Dower 10, auch ein Single Malt, kostet roundabout 45 Euro die Flasche.
Ja.
Ist schon nicht wenig für einen Einsteiger, aber für die Edward Dowers doch schon noch echt akzeptabel. Ist auch einer der wenigen, der runterverdünnt ist auf 40%. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Dieser hat 40%. Ist in Bourbon- und Oloroso-Fässern gereift. Aber schon, wie für Edward Dower üblich, nicht gefärbt und nicht Küfeltrieb.
Ganz genau. Ich finde es wirklich satt vom Preis. Also häufig bezahlt man auch 50 Euro für den 10er. Ab und zu, wenn man ein Angebot erwischt, auch mal 40. Aber so 45 ist so die Regel. Und das als billigsten, günstigsten Einsteiger ist auch schon mal ein Statement. Und er hat immerhin auch 10 Jahre gereift. Ohne lang um den heißen Brei rumzuschwaden. Mein Mund erholt sich gerade von der Süße des Bonbons. Ich mache jetzt einfach mal die Flasche auf. Wir starten mit einem Sample, deswegen habt ihr keinen Plop. Wir haben 3 Samples und 2 große Flaschen heute. Deswegen erstmal nur ein Knacken vom Öffnen. Danke.
So.
Junge, Junge, also von der Farbe her schon mal richtig satt.
Ja, da ist schon ein bisschen Oloroso-Fass mit drin. Das haben wir gelesen und das sieht man auch schon mal auf den ersten Blick. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Reifung waren. Ich weiß nur Ex-Bourbon und Ex-Oloroso. Oloroso wird ein Finish gewesen sein. Aber ich weiß nicht, ob wir da über 3 Monate oder 3 Jahre sprechen. Keine Ahnung.
Das habe ich tatsächlich auch nicht rausfinden können. Beim Nachfolger, den wir danach verkosten, da weiß ich es. Aber hier weiß ich es nicht.
Also ein sehr schöner Bernsteinton.
Wirklich richtig schön satt. Schon dunkel. Unser Kalibrierungsdrum vorher, der war deutlich heller, der war schon fast strohig. Oh, und auch in der Nase wirklich voluminös.
Schon sehr erwachsen. Auch für 40%. Da kommt echt viel mit für 40%. Das lässt ja sonst immer ein bisschen zu wünschen übrig. Aber hier ist schon eine schöne Sherry-Note, eine schöne Sherry-Frucht. Das spricht alles nicht gefärbt. Und der Farbton, der Sherry-Geruch, schon für eine etwas längere Nachreifung.
Also ich muss dir was gestehen. Ich mag Edward Dower sehr, sehr gerne. Ist auf jeden Fall unter meinen Top-Whiskys, meinen Lieblings-Whiskys. Aber den 10er habe ich noch nie getrunken.
Nee, ich auch nicht.
Nee.
Irgendwie immer weiter oben angesetzt.
Ja, wir hatten den ja auch regelmäßig in unseren Tastings. Wen hatten wir denn nochmal im Online-Tasting? War das Bordeaux? Nee, das war noch was anderes. Weißt du das noch?
Das ist eine gute Frage, muss ich mir mal im Hinterkopf.
Ich habe irgendwas mit B im Kopf. Brandy, Bordeaux, Branntwein, Essig.
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß nicht mehr.
Das ist eine gute Frage.
Naja, egal. Die geübten Hörer und die vielleicht auch mit dabei waren beim Online-Tasting, die werden es wissen. Das war auf jeden Fall sehr schmackerlich.
Also wir haben ein bisschen Getreide, ein klein wenig frisches Holz, aber sehr wenig. Aber du hast eine Beere, eine Fruchtigkeit, eine dunkle Fruchtigkeit. Mhm. Die geht schon sehr in eine Sherry-Note, in einen trockenen Sherry über. Ne? Also da ist jetzt keine Süße, finde ich, die mitkommt. Trockener Sherry ist da viel mit drin.
Ja, ich habe ein bisschen Boskop-Apfel. Kennst du diese ganz alten, dicken Boskop-Äpfel und Holz?
Es ist alles in allem schon sehr vollmundig, sehr rund und das riecht sehr gut abgestimmt. Das passt alles schön zueinander.
Tut es. Ich bin sehr gespannt, was der auf der Zunge veranstaltet.
So am I, sir.
Yes. Slanche. Da merkt man doch, dass so 6-8% fehlen. Mhm. Also tolle Nase, aber wie so häufig, ich erinnere mich da an Highland Park, tatsächlich dann im Geschmack relativ flach. Also Einsteiger geeignet flach, aber Experienced ungeeignet flach.
Also er ist besser als viele andere von den 40%igen günstigen Einsteigern, weil das Geschmacksvolumen ist schon da, es kommt aber nicht richtig raus. Ne? Also der schmeckt nicht lang, der Abgang ist sehr kurz, du merkst im Geschmack schon wie im Geruch, da sind viele gute Aromen dabei. Das schmeckt sehr, sehr gut, aber der der schiebt nicht so richtig. Die kommen nicht so richtig raus. Und da fehlt, finde ich, auch das, so der Geschmacksträger Alkohol. Ja. Zwischen 46% und 48% hätte der, glaube ich, ganz anders performt, als er es jetzt macht. Mhm. Er bleibt hinter seinem Potenzial etwas zurück aufgrund der Alkoholstärke.
Wir sind einfach verwöhnt. Wir sind einfach verwöhnt von trinkstärkeren Whiskys oder fast starken Whiskys. Er ist tatsächlich leicht.
Ja, das Getreide und die Oloroso-Frucht, die vereinen sich so ein bisschen zu was Marzipanigem. Marzipan und Persipan kommen da so ein bisschen durch. Getreide und Holz bleiben ein wenig. Schmeckt alles in einem Hut. Für einen Einsteiger schon gut. Ich bin gespannt, was gleich die anderen, die allesamt etwas mehr kosten, aber auch etwas mehr Prozent haben und zum großen Teil auch länger lagen, was die wirklich auch mehr können. Das ist ein solider Einsteiger. Für 45 Euro gibt es auch andere sehr gute Single Malts. Es ist fast schade, dass er nur 40%, aber ich glaube, da käme deutlich mehr mit 46%. Das ist schon so.
Ja, definitiv. Aber so ist unsere Zunge jetzt schön warm. Er macht optisch Spaß, er macht in der Nase Spaß. Also für einen Einstieg in den Abend, ich bin zufrieden.
Ja, absolut. Gerade da wir wissen, dass noch einiges kommt, ist das schon vollkommen in Ordnung. Bei Edward Dauer folgte auch einiges auf das andere. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es hier eine ganze Weile gibt.
Ja.
Dieses Jahr, wenn man den inoffiziellen Start nimmt, sind es schon über 200 Jahre.
Ja.
1823 haben sie als erste Schwarzbrennerei angefangen, ohne jegliche Lizenz, ohne großartige Erwähnung, wirklich einfach nur schwarz gebrannt, wie das immer bei so vielen der Fall war. Mhm. Und 1825, das gerade erwähnte, hat sich ein Zusammenschluss von Bauern gegründet, der dann gesagt hat, wir betreiben das Ganze. Und dann hatte das auch auf einmal einen Namen und hieß Glen Forest.
Stimmt, die hatten ja mal einen anderen Namen, die hießen gar nicht Etrudau von Anfang an.
Genau, und da gab es dann auch die erste Lizenz tatsächlich, 1825, nachdem sie schwarz gebrannt hatten. Denn da gab es diesen komischen Act, der die Steuern abgebaut hat, ja, und das Lizenzbrennen etwas attraktiver gemacht hat. Mhm. Das hat sie dann angelockt. 1834 wurde das Ganze sogar noch erweitert. Das war also scheinbar ganz erfolgreich in den ersten 10 Jahren. Gab einen Neubau und dann wurde das ein bisschen vergrößert. Und 1837, 3 Jahre später, kam dann der offizielle Name Edredower hinzu. Seitdem heißt sie Edredower. 1841 hat sich eine offizielle Kooperative gegründet, die das Ganze verwaltet hat. Vorher war es ein loser Zusammenschluss von Bauern, dann war es eine richtige Kooperative, also quasi eine Genossenschaft.
Eine richtige Brauerei.
Ganz genau, eine Brauerei. Die hatte dann den Namen John McGlashan & Co. Das war so quasi der Vorsteher, waren aber mehrere Bauern, die auch teilweise schon vorher aktiv waren in dem Zusammenschluss. Mhm. Und 1853 änderte sich nicht viel, außer dass ein anderer vorgestanden hat und dann hieß das James Reed & Co. War aber immer noch so ein Konglomerat. Und so lief das dann eine ganze Weile weiter, bis es dann irgendwann im 20. Jahrhundert in die große Konzernlandschaft überging. Nämlich 1933, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, hat der Konzern William Whitley & Co. das Ganze übernommen. Mutterkonzern dieses William Whitley & Co. ist J.G. Turney & Sons. Mhm. Kennt man ehrlicherweise weniger.
Ja.
Haben einen Blend gemacht, nämlich King Ransom Blend. Und dieser schöne Edredower war dann richtig lange Hauptbestandteil dieses King Ransom Blends.
Boah, was für eine Verschwendung, so ein Edredower in einen Blend zu haben.
Ist schon fast schade, ne? Und das ging aber auch eine ganze Weile so weiter, bis es in den 1970er Jahren, 1976, von einem amerikanisch-australischen Konsortium übernommen wurde. Das ging aber auch nicht relativ lang, weil 1982 wurde es dann interessant und auch gut, denn dann wurde es von den Campbell Distillers Limited übernommen und die waren Teil von Pernod Ricard. Dann gehörte das Ganze eine ganze Weile zu Pernod Ricard und 1986 wurde dann endlich der erste Single Malt abgefüllt und gleichzeitig wurde die Herstellung vom King Ransom Blend eingestellt.
Zu Recht.
Und ab da wurde es dann wirklich gut. Und wie du gerade schon erzählt hast, ist es 16 Jahre später, 2002, dann in die Hände von Andrew Symington und damit in sehr, sehr gute Hände übergegangen. Denn Andrew Symington, bekannt vom Signatory Vintage, ein, wie gesagt, nicht umsonst einer meiner Lieblingsunabhängigen Abfüller. Mhm. Ganz, ganz tolle Whiskys, die machen. Also ein unheimlich gutes Fassmanagement, unheimlich gute Fässer auch einfach, die sie besitzen. Und dann auch noch diese Distillerie gekauft und kam dann dazu, dass ein Jahr später, 2003, nicht nur Edredower, sondern bei Edredower auch Balechin gebrannt wurde. Der getorfte Edredower quasi. Yep. Steht auch Edredower drüber, also man kann nicht verkennen, dass es eine Destillerie ist. Aber das ist eben, wie das so viele machen, die getorfte Marke der Edredower. Da steht dann extra nochmal Balechin drauf. Mhm. Und 2007 hat das Ganze dann eine eigene Abfüllanlage bekommen. Das heißt, die Abfüllung, diese unabhängige Abfüllung von Signatory Vintage ist mit aufs Brennereigelände dorthin gezogen nach Pitlochry.
Ganz genau.
Ja, seitdem geht's da rund.
Dieses Prinzip, dass ich einen zweiten Whisky der gleichen Brennerei habe, der rauchig ist, kennen wir ja. Wir kennen es vom Kubocken von Tomatin. Wir kennen es vom Mikultor von Glenelachie. Und jetzt eben auch den Balachin von Edredower. Und so viel sei schon gesagt, wir nehmen uns den fünften Whisky vor als einen sogenannten Double Malt, ein Blend quasi aus Etredauer und Balachin.
Aber apropos zweiter Whisky.
Zweiter Whisky.
Was ist denn der zweite Whisky?
Schönes Stichwort. Wir widmen uns jetzt einem noch 2 Jahre älteren Destillat, nämlich dem klangvollen Caledonia. Woher dieser Begriff, dieses Wort kommt und was Etredauer an sich bedeutet, das erfahren Sie nach der nächsten Maus.
Jawohl.
Boah, noch eine sattere Farbe.
Das ist dunkel.
Das ist richtig dunkel. Das ist schon, geht ja schon in Richtung Cola.
Das ist ein sehr dunkles, das ist bräunlich. Das ist schon kein Bernstein mehr. So ein ganz dunkler Bernstein, wo so eine Mücke drin eingeschlossen ist. Nee, das ist echt ein Braun.
Also auch noch dunkler als Kupfer. Das ist echt schon rötlich-bräunlich. Richtig, richtig tief und satt. Macht auch Sinn, weil jetzt weiß ich, wie lange das Finish in Sherryfässern gewesen ist. Auch Ex-Bourbon als Stammreife und dann 4 bis 5 Jahre nochmal obendrauf. Also nicht irgendwie 3 Monate, 4 bis 5 Jahre.
Das ist eine ganze Menge. 12 Jahre, dann die Gesamtliegezeit. Wir sind also 2 Jahre älter als gerade eben. Wir sind noch ein bisschen teurer. Dieser Whisky kostet etwa 65 Euro für die 07er Flasche, so roundabout. Er hat 46%. Wie gesagt, 2 Jahre mehr Reifung, wahrscheinlich deutlich mehr Sherryfasszeit als der 10er bekommen und bringt neben der Farbe auch einen deutlich intensiveren Geruch mit.
Und einen sehr schönen, klangvollen Namen. Caledonia ist ein Song von Dougie McLean und hört sich so ein bisschen an wie Bob Dylan, finde ich, aber richtig schön schottisch. Ist also ein schottischer Singer-Songwriter, der in den 70ern an der französischen Atlantikküste quasi dieses Lied geschrieben hat. Und wenn man sich's anhört, wenn ihr Lust habt, einfach nach dem Podcast umswitchen, sucht das Lied Caledonia, spielt es ab. Das macht wirklich Freude. Richtig schöner Song.
Freude macht mir auch der Geruch. Ich habe sofort Vanille irgendwie in der Nase und gleichzeitig so eine richtig starke Fruchtnote, diesmal aber süßlicher, obwohl es auch Oloroso ist, süßlicher als gerade.
Richtig schön süßlich, nicht so quietsch-industriell süß, sondern eher natürlich süß, so eine Mischung aus braunem Zucker, Karamell und Honig.
Holz wieder, auch nicht zu verkennen.
Richtig so schön frisch geschnittenes Holz.
Der wird fast so ein bisschen ledrig.
Ja, ich war noch im holzigen Gedanken, bin eher so bei Nadelholz als bei Laubholz. Sind wir forstwissenschaftlich heute unterwegs. Könnte natürlich auch in der Weihnachtszeit liegen, dass ich gerade eher an Nadelbäume denke.
Ja, oder dass hier dieser nadelbeästelte Weihnachtskranz vor uns steht, der nach Nadelholz riecht.
Das kann auch sein. Jetzt bin ich unsicher.
Er riecht sehr, sehr vollmundig. Das macht viel Spaß. Vanille, dunkle Beeren, Früchte, etwas Süße, Holz.
Vollnasig.
Ein wenig Leder.
Was ist denn so die markante Geruchsnote von Leder?
Ja, weiß ich nicht. Leder. Ich assoziiere das halt, wenn du an so einer Lederjacke riechst.
Ja, ja.
Was ist, weiß ich, was da markant ist. Ja, das riecht halt nach Leder. Was riecht denn wie Leder? Nix. Wie mit dem Rum.
Wir haben uns mit dem Rum unterhalten. Ich muss mal an irgendwas Ledrigem riechen oder an einer frischen Kuh oder so.
Kannst du meine Jacke aus dem Flur nehmen?
Das ist wahrscheinlich praktikabler. Genug gerochen. Er riecht gut, man kann sich da richtig lang mit beschäftigen und es wird einem nicht langweilig, aber ich will den jetzt kosten.
Slange.
Doch, die 6% mehr Alkohol, die tun dem richtig gut.
Ja, die 6% mehr Alkohol, die 2 Jahre und die x Jahre mehr im Sherryfass. Der ist schön abgestimmt. Das ist auch nicht zu viel Sherry, aber das ist eine schöne, kräftige Sherry-Note. Der ist ein bisschen bitter hinten im Abgang. Das finde ich aber passt sehr gut zu einem trockenen Sherry.
Ja.
Das kommt gut mit. Ich habe jetzt weniger das Marzipanige, viel, viel mehr Sherryfrucht, trockene Sherryfrucht, keine Süße mehr tatsächlich.
Und ich sag dir, ohne diese Bitterkeit im Abgang wäre der auch nicht authentisch. Weil wenn da nach diesem schönen Bouquet in der Nase die Bitterkeit von einem trockenen Sherry gefehlt hätte, hätte ich dem nicht geglaubt.
Ich bin jetzt aber tatsächlich auch bei so einem Nadelgehölz, weil das so ein bisschen wie Harz, so ein bisschen harzig schmeckt. Aber das ist ja sehr angenehm, ne?
Ja.
Jeder will einen echten Weihnachtsbaum haben, weil es so schön nach Holz riecht.
Ja.
Und das ist so dieser Geruch, den ich auch hier im Geschmack assoziiere.
Siehst du, bin ich doch nicht auf die Nase gefallen. Wusste ich doch, dass da irgendwas Nadeliges dabei
Fichte.
War. Kann auch eine Kiefer sein.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, aber wirklich schön. Der ist auch richtig authentisch, finde ich. Das ist ein richtig authentischer Highland Single Malt.
Ja, der hat auch Ecken und Kanten, ne? Weil eben durch diese Bitterkeit, da kannst du schon mit anecken, aber ich finde auch, die passt sehr gut zu diesem holzig-sherry-bärigen.
Die haben sehr kleine Brennblasen, also wirklich so eher für auf Verhältnissen von großen deutschen Brennereien und nicht von diesen monströsen schottischen Platzhirschen, sondern wirklich so 2.000, 4.000 Liter Blasen. Und natürlich in der kleineren Blase hat weniger Alkohol mehr Kontakt zur Brennblase. Brennblase zum Kupfer. Und ich finde, durch diese Rundheit und Weichheit ist das auch wirklich nachvollziehbar.
Tatsächlich hatten sie bis 2015 eine Spirit und eine Wash Still. Mit 4200 in der Wash Still und 2100 in der Spirit Still. Mhm. Spirit Still wie immer relativ klein im Vergleich. Und 2015 haben sie, weil sie überhaupt nicht mehr hinterherkamen bei der Nachfrage, was wir ja nachvollziehen können, haben sie angebaut und haben quasi noch eine zusätzliche Destillieranlage aufgebaut.
Ja.
Im identischen Maßstab, die haben die Blasen, damit der Geschmack gleich bleibt, die Blasen 1:1 nachgebaut. Das heißt, sie haben jetzt nochmal eine Wash und eine Spirit Still und wieder eine Wash mit 4:2 und eine Spirit mit 2100 Litern. Auch wieder klein. Der lustige Fun Fact ist, die dürften nicht kleiner sein. Weil wenn die Blasen noch kleiner wären, würden sie in Schottland als mobile Destillieranlage gelten.
Okay.
Als ortsveränderlich und damit wäre sie illegal und wäre eine Schwarzbrennerei.
Krasse Nummer. Also mach das mal, eine 4000 Liter Blase von A nach B ganz mobil in deinem Koffer transportieren. Das ist schon schwierig. Aber das ist ein Fakt, den wusste ich auch noch nicht. Ja, ich finde es aber schön, dass die das so machen. Erinnerst du dich an Stauning, die quasi mit ihrem Gründerprojekt groß geworden sind?
Das in der ganz kleinen kannst du wirklich Brennblase. Am Hänger stellen, die Dinger.
Und dann hast du halt nicht, um größer zu werden, hast du keine großen Brennblasen gebaut, sondern ich sag mal 24 kleine.
Genau.
Und das ist das gleiche schöne familiäre Prinzip bei Edgewater.
Absolut. Man hat sich halt bewusst entschieden, auch so klein zu bleiben. Ne? Also mittlerweile ist die Ausschlussmenge bei ungefähr 500.000 Liter im Jahr.
Mhm.
Weil dadurch, dass sie diese zusätzliche Destillieranlage hinbekommen haben, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber sie haben das Produktionsvolumen nicht verdoppelt. Die hatten so ungefähr 125.000 Liter im Jahr.
Ja.
Die haben es einfach vervierfacht tatsächlich.
Krass.
In der Zeit mit beiden Anlagen zusammen. Das heißt, dadurch kommen sie jetzt eben auf diese 500.000 Liter im Jahr. Was immer noch verhältnismäßig wenig ist, wenn die großen Destillerien, wir wissen, alle 2, 3, 4 Millionen Liter im Jahr produzieren. Ne? Also sie heißen immer noch Little Gem, ganz so little sind sie nicht mehr, aber im Vergleich zu den großen Namen schon noch.
Ja.
Verhältnismäßig klein.
Und dieses Diamant-Juwelig-artige, das kann ich definitiv unterzeichnen von den Bildern, die man von der Destillerie, aus der Destillerie kennt. Pitlochry muss ein wunderschöner Ort sein. Ich war leider noch nie da. Ich glaube auch, dass wir zwei in näherer Zukunft nicht bei Edgewater rein können, rein dürfen. Weil seit der Pandemie haben sie einfach nicht mehr für Besucher auf. Das heißt, da steht ein Schild. Derzeit geht das nicht, hier reinzukommen.
Und das Verrückte, das Traurige ist, dass es tatsächlich begründet wird zumindest auch auf der offiziellen Website mit Personalmangel. Und das kann ich mir halt so gar nicht vorstellen. Also sie haben es bei mir noch nicht gefragt, aber ich könnte mir das vorstellen.
Machst du Hausmeister,
Besuchertour,
ja,
und Hausmeister mache ich auch.
Ja.
Überhaupt kein Problem.
Also der Caledonia schmeckt mir wirklich gut. Klar, der kostet auch 2 schlappe Mark mehr als der Einsteiger, der 10er. Den kriegt man eher so für um die 70, leicht unter 70 Euro.
Aber das lohnt.
Das lohnt wirklich. Also würde ich auch ohne zu zögern sagen, das ist ein Preis, der ist gerechtfertigt. Und auch den habe ich noch nie getrunken. Du?
Nee. Wobei, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil das ist schon, der Caledonia ist ja der, der im Hintergrund die schottische Flagge hat am Label. Den hat man in der Regel schon mal gesehen. Sogar das Sample hat diese schottische Flagge und in der großen Flasche ist es genauso.
Ja.
Den kennt man. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den nicht doch durch Zufall irgendwie schon mal einer so einen Schluck verschüttet in mein Glas und dann war es dann drin, dann habe ich es getrunken. Das kann passiert sein.
Ja, so ein verrückter Zufall. Ketzerische Frage. Können wir bei Edgewater von der Core Range sprechen?
Ja, mit dem 10er.
10er, Punkt.
Den gibt es eigentlich immer.
Ja, Core Range Ende.
Ja, der Rest ist, ansonsten, es ändert sich auch. Wir haben gleich, da greife ich mal vor, wir haben gleich noch einen, den haben wir hier als 12-Jährigen. Wenn du den jetzt suchst im Internet, findest du nur den 13-Jährigen.
Ja.
Weil es eine andere Batch, die ist schon wieder komplett anders.
Ja, das war auch eine so smalle Batch, also wortwörtlich small Batch, war auf 2332 Flaschen limitiert und wenn die weg sind, sind sie weg. Das ist wirklich perfide. Wir sprechen hier von einer der kleinsten Destillerien Schottlands, aber vom wahrscheinlich weltweit vielfältigsten Sortiment an Fassnachreifungen, Finishes, Vollreifungen, First Fill Abenteuern, das ist pervers.
Ja, und da hat den halt der Eigentümerwechsel zu Andrew Symington wahrscheinlich erstaunlich gut getan,
ja.
Weil der bringt natürlich sein Fassmanagement und seine Fässer und sein Network mit. Der kommt an Fässer, da kommt wahrscheinlich so gut wie kein anderer dran.
Ja, würde ich
so vielleicht irgendwie so ein Gordon McPhail oder so.
Ja.
Aber das ist schon beachtlich.
Ist es. Und na klar gibt es unverhältnismäßig viele unabhängige Abfüllungen von Signatory Vintage von Edgewater. Logisch, ist ja im eigenen Hause. Aber so, was das Drumherum angeht, was diese Fassauswahl angeht, die Vielfalt an Wein, Port, Sherry und sonstigen Fässern in deren geilen Fasslagern, das ist schon Hut ab.
So, bevor wir jetzt gleich den nächsten Whisky einkippen,
willst du noch einen Bonbon?
Muss ich dir eine philosophische Frage stellen, okay, über die wir dann beim nächsten Whisky nachdenken können.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Also, wenn Signatory Vintage einen Edredower abfüllt,
ja,
ist er dann noch unabhängig abgefüllt?
Eigentlich müsste er abhängiger Abfüller heißen, oder?
Kann man so und so sehen.
Also nicht in Bezug auf suchtabhängig, sondern in Bezug auf gebunden.
Ich habe keine Antwort auf die Frage, aber es ist immer noch ein Signatory Vintage, aber es ist halt auch ein Edredower.
Ja.
Und es gehört halt dem Gleichen. Also irgendwie dann doch auch nicht. Da muss man dann Barry Bros and Rudd muss man dann Edredower abfüllen lassen. Ah. Oder Gordon McPhail. Und ja, dann ist es unabhängig abgefüllt. Aber
okay,
so ist das, finde ich, ist das gecheatet. Weil dann können sie auch einfach Edredower draufschreiben. Dann bedarf es dem Signatory Vintage nicht.
Vielleicht waren noch ein paar Etiketten übrig. So ein paar goldene mit dem schönen S drauf.
Aber bis heute hat keine berühmte Person unterschrieben.
Ja, und auch dafür stehen wir nach wie vor zur Verfügung.
Ja, der Andrew, der hat, glaube ich, noch keine Zeit gehabt, bei uns anzurufen.
Ja, ich glaube das auch. Wir kommen zur ersten großen Flasche. Wir haben gerade schon so viel philosophiert über den 12-jährigen Edredower in der großen Pulle. Was für eine Vollreifung das hinter sich hat, werden wir gleich eröffnen. Vielleicht hört es schon am Plopp, was das sein könnte. So der.
Du hast schon verraten, dass es eine Vollreifung ist.
Ich habe bewusst verraten, es ist kein Finish, es ist eine volle, vollste Vollreifung.
Ey, voll gereift, ey.
Voll gereift. Yes.
Farblich direkt etwas heller als der Caledonia.
Ja, macht auch Sinn, weil wir sind ja im Sauternes-Bereich unterwegs. Sautern als Süßwein, eher helle Traube und dementsprechend nicht so tief dunkel wie ein Sherry. Also Story schön zu Ende erzählt, aber trotzdem immer noch eine sehr satte Farbe.
Ja, genau. Es ist immer noch ein schönes Bernstein, ein etwas helleres Bernstein. Das erinnert mich eher an den Zehner. Hat aber 12 Jahre gelegen, gerade schon gesagt. Das ist die 12-Jahres-Vollreifung, ja, nicht die 13 Jahre, die man aktuell, wenn man das Sautern-Finish googelt, ganz, ganz häufig findet. Es ist der 12-Jährige mit 48,2%. Noch ein bisschen mehr Schub im Hintergrund, aber auch ein kleines bisschen mehr Schub im Geldbeutel. Knapp 70 Euro kostet diese wunderbare Fasson.
Korrekt. Wie gesagt, die ist nicht mehr zu finden, die Abfüllung. Die ist einfach fort. Die wurde letztes Jahr abgefüllt. Ich habe sogar die genauen Abfülldaten vorliegen. Und zwar destilliert im April 2012, abgefüllt im Juni, genau am 17.06., witzigerweise Geburtstag von meinem Vater, 17.06.2024. Und weil es eben nur 2332 Flaschen gibt, ist es logisch, dass der vergriffen ist. Es sind genau aufgeführt, welche Fässer für diesen 12-jährigen Single Malt benutzt worden sind. Und ich glaube, dass in einem ähnlichen Brennvorgang einfach die Fässer noch ein Jahr länger liegen gelassen worden sind. Auch eben Sauternes-Fässer, um dann 13 Jahre zu liegen und erst dieses Jahr abgefüllt zu werden. Oh, der Geruch bringt mich um. Der ist so gut.
Anders als gerade eben, zwei Oloroso-Reifungen, aber finde ich von den dreien bisher geruchlich auch am besten, wenn auch ganz anders. Vielleicht auch, weil es anders ist. Es riecht süßer und heller direkt. Es hat mehr floralen, vanilligen Charakter, finde ich. Weniger fruchtigen Charakter.
Ja, mehr Süße, weniger Frucht. Du weißt ja, Sautern ist einer meiner Sweet Spots. Also meine heimliche Schwäche gilt Weißwein und Sautern-Finishes. Und ich stehe da so unfassbar drauf. Wenn der kurz im Glas gewesen ist, du nichts mit dem Glas machst und dann so richtig schön sich der Dunst im Glencairn-Glas sammelt und du dann den Zinken reinhältst, dieser Geruch ist unvergleichlich. Habe ich bei wenigen Whiskys.
Ja, wie gesagt, ein klein wenig Holz kommt noch mit.
Erinnert mich geruchlich an den Nectar d'Or von Glenmorangie.
Ja, da kann man tatsächlich dran denken. Das ist nicht verkehrt.
Wirklich toll. Auch schöne Etikette, so ein bisschen oldschool, so ein bisschen abgeriffelt in ja, mattem Beige-Ton.
Die Edredower-Flaschen sind ja eh ganz cool mit diesem breiten, überwiegend zylindrischen, relativ klobig, nicht so in die Länge gezogen, sondern eher in die Breite. Schön Edredower drauf eingelassen mit so, ja, ein bisschen historischer anmutenden Etiketten. Sieht wieder sehr edel aus, ne? Sieht ja sehr very Scottish, sieht das aus.
Schlicht, edel, also wirklich eine schöne Ästhetik und trotzdem nicht übertrieben, sondern simpel.
Slunche.
Auf Andrew Symington und Edredower. Der holt mich nach wie vor so ab, dieser Whisky.
Man kann über ihn sagen, das gleiche wie über mich. Der Alkohol tut ihm gut. Man merkt, dass der richtig schön rauskommt jetzt vom Geschmacksprofil. Er ist jetzt auf einmal fruchtiger, aber ich bin da so in Richtung Zitrusfrucht
ja,
erinnert.
Total. Ja, Zitrusorange, ja.
Genau, Orange ist auch gut. Da geht es ziemlich hin. Eine schöne Süße. Also du merkst den Süßwarncharakter auf jeden Fall der Reifung. Orange ist vielleicht nicht schlecht, weil auch die Süße mitkommt. Ein bisschen floral immer noch, nicht nur im Geruch, sondern auch im Geschmack. Mhm. So ein bisschen in die Honigrichtung auch, Honigtöne.
Ja, total. Honig bin ich voll bei dir. Sowohl in der Nase als auch im Geschmack. Schöne Honignoten. Dann eben nicht so dieser waldige Akazienhonig, sondern eher so ein richtig schön heller Honig auch.
Junge, der Mann bestimmt die Bäume am Geschmack. Der bestimmt den Honig, das ist ein Waldhonig, das ist eher ein Feldhonig.
Ja, hm.
Auch, ja, hier ist ein Wiesenhonig.
Ja. Ja.
Sibirische Arbeitsbiene, das schmecke ich raus.
Also,
die dürfen zurzeit nicht ausreisen.
Das ist wirklich ein großartiger Whisky. Ich finde den so toll. Also ich habe ihn nicht lange. Ich habe ihn, wie gesagt, 2024 gekauft. Jetzt haben wir 2025 und er ist schon mehr als halb geplündert und das passiert zu Recht. Ich greife so oft zu dieser Flasche, weil er mir so gut schmeckt. Nicht, dass ich auch so ab und zu zur Flasche greife.
Du weißt, dass du jederzeit mit mir reden kannst.
Wenn ich dein schelmisches Grinsen im Gesicht schon sehe. Ja, wenn ich weiß, dass ich mit jemandem reden kann, dann mit dir.
Gut.
Und das mit und ohne Mikro.
Und mit und ohne Hose.
Auch das. Unsere erste hosenlose Folge steht ja noch aus.
Hosenlose Frechheit. Also das ist bis jetzt wieder Steigerung. Mein Favorit der drei jetzt. Ganz klare Reihenfolge bisher. Der gefällt mir am besten, weil er am vollmundigsten ist, weil er am besten rauskommt. Die Nuancen, die kitzeln nochmal mehr raus. Der Alkohol trägt den transportierenden Geschmack sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut mit dieser Orangen-Honig-Holz-Note. Schön süß. Richtig cool abgestimmt.
Ja. Ich schätze diesen Whisky ungemein. Warum heißt Edredour Edredour? Es gibt einen Fluss, der heißt Edredour.
Und das war einfach.
Ja, zack, vorbei. Nein, das bedeutet auf Gälisch übersetzt zwischen zwei Flüssen, Edredour. Also auch ein sehr klangvoller, schöner Name. Wenn wir mal irgendwann zu Aberlour kommen, dann werden wir rausfinden, was das auf Gälisch bedeutet. Edredour zwischen zwei Flüssen. Übrigens, Balachin, dafür gibt es keine Übersetzung. Das ist eine uralte Destillerie, die es gar nicht mehr gibt. Das ist auch ein Ort in Schottland und da gibt es wortwörtlich keine Übersetzung ins Deutsche aus dem Gälischen. Balachin. Ist nicht Baldachin, also nicht dieses, was ist das, Himmelbett, ne?
Mhm. Ja. Lustigerweise, als noch Leute rein durften in die Destillerie, beziehungsweise es noch Personal gab, das Leute rumgeführt hat, dann war es tatsächlich so, dass diese kleine Destillerie, obwohl sie so wenig produziert, ca. 100.000 Besucher im Jahr hatte und die haben alleine 20 Fremdenführer beschäftigt, die nur die Leute da durchgeschickt haben.
Was?
Wenn du dir jetzt überlegst, dass viele Destillerien nur mit so 15, 20, 25 Leuten komplett arbeiten,
ja,
haben die einfach genauso viele Fremdenführer gehabt, um die ganzen Leute da durchzuschleusen.
Das ist ja völlig unverhältnismäßig.
Das ist total Banane. Da sind einfach irgendwie 300 Leute am Tag durchgerannt, wenn sie 7 Tage die Woche offen hätten, was sie wahrscheinlich nicht haben. Das heißt, die haben da hunderte Menschen am Tag durchgeschleust einfach.
Ey, aber dann stell dir das mal vor, wenn jeder von diesen 100.000 Besuchern 2 Flaschen Edredour nachher mitgenommen hätte, wäre die Jahresproduktion von damals weg.
Wir brauchen einfach gar nichts mehr nach außen verkaufen. Kein Transport, keine Logistik, grünes Unternehmen.
Ey, voll geil.
Jetzt stell dir mal vor, du müsstest arbeiten und jeden Tag rennen 500 Leute durch dein Büro. Fremde.
Fremde.
Nicht die Kollegen, die wirklich 500, die jeden Tag da durchlaufen, sondern auch noch Fremde.
Gott, oh Gott, das wird bei mir gar nicht funktionieren. Ich habe so viele personendatenschutzrechtlich relevante Sachen auf meinem Screen. Das ist eine Vollkatastrophe.
Ja, prekäres Bildmaterial.
Oh Gott. Das ist aber ein geiles Beispiel. Ja, wirklich, stell dir vor, jeder von denen hat auch nur eine Flasche mitgenommen. Da wäre einfach die Hälfte der Jahresproduktion weg.
Deswegen ist er ja so rar, weil die Leute da alles weg. Deswegen dürfen bestimmt wirklich keine Besucher mehr rein, weil die einfach da schon alles weggekauft haben. Die haben gesagt, wenn das zu lange geht, dann kennt uns ja keiner mehr, weil es wird ja gar nicht mehr verkauft.
Also ich mag gar nicht aufhören, an dem Whisky zu trinken, aber ich glaube, wir sollten uns langsam vorarbeiten zu Whisky Nummer 4.
Ich mag auch nicht aufhören, aber meiner ist schon leer.
Oh, ist ja so gut gewesen.
Ja.
Warte, ich ziehe nach.
Schön auf Ex, wie sich das gehört mit einem guten Whisky. Komm, den Nacken. Komm, Herrengedeck, ein Whisky, ein Bier und zack.
Meiner Schwiegermutter sage ich immer, nicht kippen, nippen. Weil die ist auch noch so eher von der, ich sag mal, klassischen Riege und trinkt den Alkohol auch gerne in höherer Geschwindigkeit. Und dann muss ich immer sagen, nippen, nicht kippen.
Das ist immer geil, wenn du nicht Whisky trinkende Freunde da hast. Und die haben irgendwie, wissen die, dass man so einen Podcast macht. Ja, ich muss unbedingt mal Whisky probieren. Ihr kennt euch da ja ein bisschen aus. Ihr habt ja auch bestimmt Whisky da. Ja, wir haben Whisky da.
Könnte passieren.
Ja, komm, wir müssen unbedingt mal Whisky trinken. Ich sag, gar kein Problem. Was möchtest du haben? Ja, ich mag gern so und so. Und dann holst du einen Whisky und denkst, ey, ist ein guter Freund und ich hol mal was Gutes. Und dann packst du irgendwie so eine 100-Euro-Flasche Flasche, 150 Euro Flasche aus und fast stark, sagst du, hier, das hat 54%, aber richtig schön, musst du mal drauf achten. Und dann setzt er an, zack, weg.
Ja, wirklich.
Und dann denkst du so, oh Junge.
Ja, und fängt danach an zu husten. Junge.
Das ist keine Farco hier.
Wir verältern uns wieder für ein Jahr. Das heißt, wir sind jetzt von 12 auf 13. Und wir wechseln von Süßwein in Richtung Rot.
Oh.
Bedankt. Wunderschön. So. Farbe fast ähnlich zum Sauternes, oder?
Ja, ja. Sehr, sehr ähnlich. Würde ich bestätigen, die ist sehr ähnlich. Ich bin am Überlegen, ob sie noch ein Ticken heller ist. Aber wenn, dann wirklich unmerklich. Das ist immer noch ein Bernstein, was so eine leichte Tendenz zum Goldenen hat. Da merkt man schon, dass es ein bisschen heller wird. Aber im Grunde immer noch ein bernsteinfarbener Whisky.
Was auch ähnlich ist, ist die Prozentzahl. Wir sind auch exakt bei 48,2. Spricht dafür, dass das eine ähnliche oder gleiche Serie war. Vielleicht auch Small Batch, vielleicht auch Wine Series, ähnliches. Sehr viele Ähnlichkeiten.
85 Euro kostet dieser Whisky im Schnitt.
Hui.
Ich sehe gerade, du hast die Nase drin. Hammer. Also wenn das die nächste Steigerung noch wird, dann flippe ich aus.
Die Nase ist sehr vielversprechend.
Die ist richtig typisch für einen Rotwein gefinischten Whisky und ebenso fantastisch.
Wirklich richtig lecker, richtig satt. Also es steht Pinot Noir drauf. Wenn du so an den klassischen Pinot Noir denkst, hast du den auch sofort im Gedächtnis und das passt. Das ist ein Match.
Ist der gefinisht oder vollgereift?
Soweit ich weiß, ist der vollgereift.
Kein
Finish, sondern First Fill und Vollreifung.
Ja, ich habe nur mitbekommen, dass es ein Südtiroler Weingut ist, von dem dieses Fass stammt. Michael Eppern.
Schön.
Kommt dieser Pinot Neuer her.
Pinot Neuer.
Ist der uneheliche Bruder von Manuel Neuer.
Oh Gott. Füße hoch.
Richtig beschissen.
Du weißt doch, beschissen gefällt mir immer. Bin für billigen Humor immer zu haben. Oh, wirklich, sowohl spektakulär als auch ganz fein. Und dieser Grätschensprung zwischen Feinheit und Spektakel, das ist echt verrückt. Da hast du diese ganz dezente, süße, richtig schön, lecker, geschmackvoll, dass der Lust darauf macht, den zu trinken.
Cool. Das ist so eine geile Tasting-Note. Richtig schön lecker.
Ja, Punkt.
Ich habe hier...
Mehr muss nicht auf die Flasche.
Und, na was riecht er? Richtig schön lecker. Ist aber tatsächlich wahr, der cremig, der riecht sehr cremig.
Oh, schöne Note. Ja, Cremigkeit kann ich unterschreiben.
Ich bin auch am Überlegen, es ist halt diese typische Rotweinnote, die ist nicht richtig fruchtig, das sind die Tannine, die sich entfalten.
Die Tannine, aber auch ganz weich, also nicht irgendwie Sulfate, nicht schwefelig, das ist wirklich...
Nee, ganz weich.
Ja, ja.
Ein bisschen Holz, ich finde, man riecht sowieso bei den Edward Dowers vergleichsweise wenig vom Getreide. Also, die sind halt sehr finish-lastig, ne? Also ob du jetzt einen Oloroso hast oder einen Sauternes oder eben jetzt ein Rotwein, die sind sehr, da die alle auch länger in dem Finish fast liegen und nicht nur 3-4 Monate.
Oder sogar Vollreifung.
Genau. Ja, hat so ein bisschen was Florales dadurch noch. Aber es fällt mir schwer, das zu beschreiben, weil es ist wirklich, wenn du die Nase in so einen Rotwein-Finish hältst oder auch in eine Rotwein-Vollreifung, dann denkst du dir, ja, so muss das riechen.
Ja, so ein ganz bisschen helle Rosinen, aber so ein ganz bisschen Zuckrigkeit ist auch dabei.
Aber von süß rieche ich gar nicht so viel jetzt. Ich bin gespannt, wie das gleich im Geschmack ist.
Ich auch.
Slanche.
Slanche. Also der überrascht mich auf der Zunge, weil auf einmal entwickelt der eine Würzigkeit und eine Schärfe, die ich dem in der Nase nicht zugesprochen hätte.
Genau so ist es.
Und da kommen dann auch eben so tiefere Noten vom Rotwein durch. Also wirklich dann wie eher ein trockener, richtig satt roter Rotwein.
Das hat schon fast, das wird irgendwo aus dem Fass rauskommen, schon fast einen leicht rauchigen Einschlag, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber halt jetzt nicht wie ein getroffenes Malz, sondern eher wie ein gechartes Fass oder so.
Ja.
So ein bisschen ist das.
Entweder gechartes Fass oder so wie man Pfeffer mit scharf verwechseln kann, ist das, glaube ich, Rauchigkeit zu dieser Geschmacksnote, die wir gerade empfinden. Mm.
Der ist auf jeden Fall sehr würzig. Genau so ist das. Eben dieses cremig Weiche, das hat sich in was sehr Würziges verwandelt.
Ja.
Wie du auch richtig sagst, eine scharfe, scharfwürzige Note. Der Alkohol drückt da natürlich, glaube ich, auch nochmal mehr durch. Ne? Da zeigen sich die Prozente, was sie können und auch was aus dem Whisky rauskommt. Er ist nicht mehr so weich und cremig.
Nee.
Und die Rotweinnote, die im Geruch noch so klar war, die lässt sich jetzt noch gut erahnen, aber es weicht eben diese Würzigkeit, ein bisschen mehr Holzigkeit und ein kleines bisschen Getreide kommt damit durch.
Hast du sehr schön zusammengefasst. Ich finde der überrascht. Du hast ja eine gewisse Erwartung, wenn du woran riechst, wie es dann schmeckt. Der überrascht, weil er tatsächlich anders auf der Zunge agiert, wie an deinen Nasenhaaren.
In der Nase hart verarscht.
Mhm.
Denn was zählt, ist der Geschmack. Der schmeckt gut, aber da muss ich tatsächlich sagen, der Sauternes hat mich noch mehr abgeholt.
Yep.
Der war aber war einfach weicher. Ich fand den ein bisschen harmonischer.
Ja.
Der ist jetzt einfach, der gibt ein bisschen mehr auf die Fresse jetzt hier, weil der wirklich kantiger ist.
Mhm. Ja, der Alkohol war besser eingebunden beim Sautern. Mhm. Ich mag das ja ab und zu, wenn der auf die Fresse gibt. Dadurch, dass das so überraschend ist, gefällt mir das auch. Weißt du, das ist so eine unerwartete Ohrweike, die du einfach nicht hast kommen sehen. Finde ich dann schon ein bisschen witzig, auch interessant und spannend, aber anders. Mhm. Und ich bin voll bei dir, ich gehe mit dem Sautern.
Nichtsdestotrotz, leckerer Whisky, der rebelliert so ein bisschen.
Rebellisch. Junge, neben lecker hätte ich dann gerne rebellisch auf der Flasche als Tasting Note stehen. Meine Stimme ist vielleicht ein bisschen rauer, ein bisschen rauchiger als sonst. Ich war 1,5 Wochen erkältet. Dann hatten wir heute auf der Firma auch noch ein Weihnachtssingen und dementsprechend ist meine Stimme etwas vorbelastet. Ich hoffe, dass es noch erträglich hörbar ist. Ich habe schon befürchtet, dass ich mich dann nach der ersten halben Stunde anhöre wie der Phil von Double Cask, aber ich glaube, so rauchig in der Stimme ist es noch nicht, oder?
Nee, du bist am Weg dahin, aber, aber noch hast du es nicht geschafft.
Ja. Schöne Grüße gehen raus an Phil und Hagen von
Double Cask. Ist alles ganz liebevoll gemeint.
Natürlich.
Aber das wisst ihr ja. Du hast so schön die Bedeutung vorhin ergründet, ne, zwischen zwei Flüssen, zwischen den beiden Flüssen, zwischen den zwei Bächen. Edredower Burn und Kinnard Burn, wo er liegt. Und es geht zurück, dieses Edredower zwischen zwei Flüssen, auf das Gälische zwischen zwei Flüssen. Erda da dobar. Und ich überlege immer, ist das jetzt klingonisch oder elbisch?
Ich bin eher gerade so bei Schmeiß den Ring ins Feuer.
Elbisch, ne?
Ja.
Das ist aber, könnte auch, ich glaube, das ist eine Sache der Intonation. Wenn du das so, dann ist das eher klingonisch. Oder Goa'uld.
Oh, ja, Stargate.
Mhm. Also ich finde Gälisch eine ganz faszinierende Sprache, weil es hat wirklich was von, kennst du Ancient Aliens? Diese geilen Präastronautik-Theorien.
Ja.
Irgendwas ist der Hammer. Das ist wie ein Autounfall. Du willst gar nicht hingucken, aber du kannst die Augen nicht davon lassen. Und dann kommt das und dann läuft das eine halbe Stunde, weil du dir denkst, what?
Ja, voll gut.
Die Pyramiden sind Raumschiffe und Aliens haben sie erbaut. Und ich denke mir so, Alter, wenn das Aliens erbaut hätten, dann hätten sie das nicht aus riesen Steinblöcken gemacht, sondern aus irgendwas anderem.
Wahrscheinlich. Ich glaube, es waren nicht die Raumschiffe, sondern es waren so die Dockingstationen für die Raumschiffe. Ne? Das war quasi so ein Zylinder.
Ich merke, du kennst dich aus.
Ja, na klar, Alter.
Ganz wohlgesonnen gesagt, faszinierend das Ganze. Auf jeden Fall ist die gälische Sprache, glaube ich, das haben die Raumschiffe geflogen haben zu den Dockingstations, die haben gälisch gesprochen.
Ganz bestimmt.
Deswegen auch der Link zu den Klingonen und zu den Goa'uld.
Ich glaube auch, als Whisky-Fanatiker an sich ist man schon sehr dicht an der Nerd-Bubble dran, wenn nicht schon mittendrin.
Was magst du am liebsten aus der Richtung?
Vom Nerdwesen?
Diese geilen Science-Fiction-Serien, die man gucken muss.
Ja, für mich ist Stargate auch aus nostalgischen Gründen sehr, sehr weit vorne, weil ich es immer mit Oma zusammen geguckt habe. Und dann haben wir immer schön, damals lief das mittwochs auf RTL 2, haben wir jeden Mittwoch um 20.15 Uhr immer schön Stargate geguckt.
Mein Vater und ich auch. Stargate und Star Trek tatsächlich.
Akte X.
Halten sich die Waage. Stargate und Star Trek waren der Shit. Ich habe so eine Star Trek Cap. Mag ich super gerne.
Akte X habe ich auch echt gefeiert, weil es ja dann auch sehr viel so mit Aliens und Verschwörung, FBI und dieses Agententum hat mich auch sehr angesprochen.
Aber das ist eher so eine Hauptdarstellersache auch. Scully und Mulder und ja, ich bin harter David Duchovny-Fan. Mhm. Schon alleine, es gibt ja nicht nur Science Fiction, eine der besten Serien der Welt, Californication mit David Duchovny. Junge, wer die nicht gesehen hat, ihr müsst Californication gucken. Mega.
Ich habe eine verwegene Idee. Wir machen mal eine Serien-Whisky-Folge, wo wir Abfüllungen trinken, die in einer Serie vorkommen. Also mir fällt da so der Glenmorangie von Charlie Sheen aus Two and a Half Men ein und dann recherchieren wir einfach mal richtig doll, welche Whiskys wann wo verkostet worden sind und dann trinken wir einfach dann den Whisky, den John Wick in seinem dritten Film trinkt.
Immer wieder aufgefallen ist mir, Spoiler an der Stelle schon, weil ich das mir immer denke, die Amis, die cool sein wollen, saufen alle McKellen. In der Regel McKellen 12.
Ja.
Ist mir bei Suits aufgefallen, die haben immer einen McKellen im Glas und bei Designated Survivor.
Ui.
Auch richtig gute Serie, die trinken auch immer McKellen. Wir sind abgeschwiffen.
Kann gar nicht passieren. Sowas
passiert nie. Es geht um Whisky hier. Vielleicht machen wir noch so einen Serien-Podcast daneben.
Finde ich gut. Aber wie gesagt, so Kombi aus Whisky und Serie wird mit Sicherheit fliegendes Thema. Und weißt du eigentlich, wie lange ich den Glenn McKenna gesucht habe aus How I Met Your Mother? Ich dachte wirklich, das wäre ein ganz toller Whisky, aber der ist einfach erfunden. Das ist eine erfundene Marke.
Die trinken bei Two and a Half Men auch immer Radeberger, ne?
Ja, die trinken immer Radeberger Bier.
Krasser Typ.
Ja, du siehst es ja an diesem krassen Etikett.
Gutes Spiel.
Von hinten. Also wenn du halt, ich meine, du bist ja quasi neben der Radeberger Brauerei aufgewachsen.
Genau.
Und deswegen erkennst du ja auch die Flasche. Die drehen ja immer die Etiketten so aus dem Screen, damit man es nicht sieht. Aber wenn man weiß, was es ist, auch der alte Glenmorangie, das siehst du sofort.
eine der größten Brauereien und ist auch leckeres Bier. Ne? Als alter Ossi ist ja. Das, muss ich sagen, doch Radeberger hatte mein Opa auch oft. Mhm. Auch wenn die da drüben gerne tschechisches Bier trinken, was ich sehr gut verstehen kann, gibt es auch öfter mal Radeberger und das ist gut.
Mein Opa war eher so von der Oettinger Fraktion, weil der Kasten halt 6 Mark gekostet hat.
Und aber das Geilste ist, wo wir gerade bei ostdeutschen Bieren sind, tatsächlich gibt einige gute, aber Urkrostitzer, ne?
Oh, Urkrostitzer.
Urkrostitzer ist so ein gutes Bier.
Und frisch gezapft. Wirklich, oh, das ist lecker. So lecker. Ich habe noch ein Glas von Urkrostitzer zu Hause, was ich irgendwann mal vielleicht an einem Bierstand habe entwendet.
Du, ihr müsst euch alle da draußen in Acht nehmen. Johannes klaut immer Gläser. Das ist echt. Und umso mehr Alkohol im Spiel ist, umso schlimmer wird das. Dann klaut er nicht nur eins. Also das ist unwahrscheinlich. Wenn du irgendwo bist, ne, und am nächsten Tag kriege ich Bilder, hat er wieder 8 Gläser mehr.
Psst, das hat keiner gehört.
Klaut immer Gläser. Muss ich mal meine Whiskast-Gläser zählen, wenn du wieder gehst?
Na, nicht im privaten Umfeld. Unseren Whisky-Buddies hier irgendwie die Glencairn-Gläser aus dem Schrank zu mopsen, das wäre unchristlich. Gerade in der schönen Adventszeit. So, apropos unchristlich, ich teile jetzt und das nämlich meinen Edredower Balachin. 8 Jahre Double Malt.
Cuvée auch genannt.
Große Flasche wieder.
Große Flasche, großer Schluck.
Und wieder ähnlich dunkel wie der Caledonia.
Yes. Und das Schöne ist, was ich richtig cool finde, ist, ich bin ja ein Freund von Whisky-Transparenz. Deswegen mag ich auch sehr, sehr gerne beispielsweise Blends, wie die Compass-Boxes. Habe ich schon 10-mal gesagt, unheimlich großer Compass-Box-Fan, weil du kannst alles nachgucken, alles. Die verraten dir alles. Mhm. Und das finde ich sehr gut, weil wenn man was Gutes macht, dann hat man auch nichts zu verstecken. Und der Balachin macht das genauso, denn der heißt Double Cask, Double Malt, beziehungsweise Cuvée, weil er zusammengekippt ist aus verschiedenen Fässern und du siehst ja nicht nur, was es ist, sondern auch die Fassnummern und wann dieses Fass abgefüllt wurde. Ja. Und hier ist ein Edredower Sherry Cask drin. Das ist das nicht torfige Fass mit der Nummer 563. Und wir haben 3 Balachin-Fässer Bourbon Cask gereift. Die sind dann, das sind Balachin-Fässer, die sind dann getorft mit den Nummern 55, 57 und 58, die hier in verschiedenen Anteilen zusammengeflossen sind.
Ja, ganz genau. Und dieser Cuvée, dieser quasi In-House-Blend, also es darf sich immer noch Malt nennen. Es ist kein Single Malt, ein Double Malt, Double Cask. Dadurch, dass es aus der gleichen Brennerei ist, nur eben durch unterschiedliche Brenndurchgänge in unterschiedlichen Fässern gereift, ist es im Grunde, wenn ihr so wollt, ja, wie beim Wein auch so ein
Cuvée. Es ist aber auch ein Single Malt, steht auch Single Malt drauf. Ne? Er darf es trotzdem.
Ja, es steht
Single Malt. Weil es ist ja eine Brennerei.
Ja, und diese Idee finde ich wirklich hervorragend, dass man einfach von beiden Destillaten einen Blend in-house fabriziert.
Total, toll. Total. Finde ich auch richtig gut, weil dadurch weißt du schon, er ist wahrscheinlich nicht so rauchig. Kosten Fuffi die Flasche, plus minus 0,7er Flasche, 46 Volumenprozent. Wie gesagt, eine Mischung aus getorften und ungetorften Whiskys mit einem Hang zu den getorften und 8 Jahre hat er gereift, wie immer nicht gefiltert und auch nicht gefärbt.
Ich habe eine romantische Geschichte zu diesem Double Malt.
Gespannt.
Ja, und zwar schenke ich meiner Frau jedes Jahr zum Jahrestag immer eine Flasche Whisky.
Du bist der uneigennützigste Mensch, den ich kenne.
Ja, also Geschenke von den beiden profitieren. Was hast du dagegen auszusetzen?
Nichts.
Nichts.
Ich wollte gerade sagen. Unheimlich clever.
Gewusst wie. Und jedes Jahr zum Jahrestag schenke ich meiner Frau eine Flasche Whisky. Und zwar in dem Alter, wie lange wir zusammen sind. Dieser Edredower Balachin war zum 8-jährigen Jubiläum. Und dann habe ich ihr diesen Whisky so unterbreitet, dass ich einen Social Media Post gemacht habe. Double Malt, Double Cask, Double Hard. 8 Jahre Beziehung, bla 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 und so weiter. Und ich liebe dich, mein Schatz. Und habe ihr da diesen Edredower Balachin kredenzt. Und sie hat erst über den Post gesehen, dass ich ihr diesen Whisky geschenkt habe. Und na klar, habe ich jetzt so ein bisschen Nostalgie dahinter, so ein bisschen Romantik. Aber trotzdem finde ich den hervorragend lecker. Und du hast es mit Sicherheit schon gerochen, ohne daran zu riechen, durch diese leichte Rauchigkeit. Also mit 50 ppm werden die Balachins getorft und durch diesen Cuvée-Charakter mit getorft, nicht getorft, kommt da einfach eine nette Unterstützung durch den Qualm mit, ähnlich wie beim Springbank. Riech mal dran und sag mir deine Meinung.
Tatsächlich, man muss schon erahnen, dass er getorft ist. Mhm. Du würdest das vom Geruch nicht direkt denken, denn er riecht süß und er riecht fruchtig. Dann kommt aber etwas, was du schlecht zuordnen kannst. Ja. Wird vielleicht von der Frucht, von der Süße ein bisschen erschlagen, aber das ist der Rauch. Mhm. Der ist ganz, ganz dezent da, aber er ist da. Und der verhindert, dass du Dinge wie Getreide oder ähnliches riechst, weil da ist dann schon, da merkst du, dass das Malz getorft ist. Der sagt dann eher, nee, riech mal mich, der Torf, und riech weniger das Getreide.
Aber auch fein abgestimmt, sehr stimmig, durch diese kleine Rauchigkeit auch echt satt und vollmundig. Man könnte den Rauch auch einfach verwechseln mit einer Fassstärke. Klar, wir sind jetzt bei 46%, nicht 56. Aber wenn du jetzt gesagt hättest, da ist null Rauch, aber dafür ist er bei 56%, hätte ich dir das geglaubt.
Nee, man merkt das schon ein bisschen. Wenn man sich konzentriert und in der Weide im Glas ist, dann merkt man das. Da kommt dann noch ein bisschen Holz, wieder so eine harzige Holznote mit. Ganz angenehm zu dem Rauch, passt perfekt zusammen. Das Lagerfeuer halt noch unterstützt durch frisches Holz und halt diese sehr süße, dunkle Frucht.
Ich habe noch so eine Kardamom-Note.
Ja, du hast auch recht, so du Kardamom sagst, das ist schön.
Hatte ich aber vorher noch kein Mal, als ich dran gerochen habe.
Und ich habe der riecht weihnachtlich, der passt hier zu meinen schönen Adventskerzen.
Ja, tut er wirklich. Kannst du ihn gleich direkt daneben stellen.
Apropos Kardamom, so allgemein jetzt mal Gewürze würde ich in den Raum stellen. Ne? Wieder so, wie wenn du über so einen Gewürzstand auf den Markt gehst, wo alles so ein bisschen durcheinander riecht, weil die Säcke da so offen rumstehen. Der Markt der offenen Säcke.
Ich habe auch gerade wieder gedacht, von welchen Säcken spricht der?
Ich höre nur Säcke.
Ich würde sagen, wir widmen uns
diesem mit würzigen Abenteuer.
Dem letzten Abenteuer. Slunche.
Auf in das Zungenabenteuer. Jetzt merkst du den Rauch schon.
Ja, jetzt kommt er deutlicher.
Schön eingebunden, schön dezent und der ist süß, ne? Süßer Rauch.
Ja, und diese Kombi aus Süße und Rauchigkeit ist sehr eigen. Und dadurch, dass es eben nicht diese phenolische Rauchigkeit von den Eilerinseln ist, wo dann ein stark getorftes Malz mit einem sehr, sehr, sehr krassen Finish kombiniert ist, sondern ein schön süßes Finish mit einer leichten Rauchigkeit, ist es wirklich harmonisch. Und gibt dir eine ganz eigene, besondere Gefühlsnote am Gaumen.
Ja, der erinnert mich nämlich vom Geschmack mehr an buchengeräucherte Whiskys als an torfgeräucherte Whiskys. Das ist dieses Holzige, das geht echt in die Holzrauchnote für mich. Also ich mag das, ne? Ich liebe buchengerauchte Whiskys, buchenholzgerauchte, das ist super, super lecker. Der geht für mich voll in die Richtung, es ist ein getorfter Whisky, aber es schmeckt sehr gut, weil es in die Richtung geht.
Ja, doch, so ein bisschen skandinavische Einschläge hat er schon.
Ja, ne? Mich hat er auch in Richtung Tür hat er mich erinnert.
Ja, war ich tatsächlich auch in die Richtung unterwegs. Wir haben uns ja bewusst für den 8-Jährigen, also den jüngsten Whisky des ganzen Abends entschieden als letzten Whisky, wegen der halbseitigen Rauchigkeit. Ich glaube, die Entscheidung war gar nicht so dumm.
Nee, ich glaube, die war fast schlau.
Fast schlau.
Ja. Hier bei diesem romantischen Gedanken mit der Jahresfassabfüllung. Was machst du eigentlich so Richtung Silberhochzeit und darauf folgend?
Scheißegal, das wird jedes Jahr immer eine Jahresabfüllung.
Das ist gut.
Weißt du, was schwierig ist? Diese krummen Zahlen. Beim 9-jährigen Jubiläum habe ich mich wirklich nicht leicht getan, weil 9-jährige Whiskys gibt es nicht so oft.
Glenallachie.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe einen Glenallachie damals genommen, einen 9-jährigen. So 10, 12, das ist alles easy. Sehr easy. Ja, ja. Aber die krummen Zahlen, auch das 11-jährige, das ist dieses Jahr, das war schon nicht so simpel.
Ja, wenn dann das Weihnachtsgeld nicht mehr reicht, dann Richtung Diamantenhochzeit wird es echt pervers.
Scheißegal. Bis dahin müssen wir uns so viel Lebenserfahrung, Geld erarbeitet haben, dass man sich dann auch mal den 25-jährigen Whisky leisten kann.
Ja, also Folge 987, Whiskast ist dann der 50-jährige. Ich freue mich schon drauf.
Ey, ob mir nicht einfällt, was der 11-jährige Whisky war, den ich Chrissy geschenkt habe?
Ja, kann ich auch nicht sagen.
Ich muss das gleich einmal nachgucken, einmal recherchieren. Aber weißt du, was mir eingefallen ist? Das Finish mit B vom Edward Dauer aus unserem Online-Tasting.
Ja, yes.
Burgundi.
Na klar, Burgundi war es. Mensch, das war ja wieder was. Ich glaube, ich habe noch eine Sampleflasche davon unten.
Echt? Warum haben wir den nicht in die Folge eingebaut?
Gute Frage.
Grober Schnitzer, ganz grober Schnitzer.
Wollen wir so machen?
Ja, dann ab in den Keller mit dir und wir holen noch ein Fläschchen. Ob wir jetzt 5 oder 6 machen.
Gute Idee.
Ja.
Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Junge, so viele Stufen bis in den Keller.
Ist ja aus dem Keller wiedergekommen jetzt. Und ich habe sogar die leere Flasche noch, habe ich mitgebracht. Das ist die originale Flasche, die wir hatten. Und das versprochene Sample habe ich auch gefunden. Das ist das Coole, wenn man so eine Whisky-Firma hat. Dann hat man flaschenweise unten und Samples unten. Da ist unser Aufkleber drauf.
Das sieht richtig gut aus.
Das ist schon cool, ja. Jetzt ist hier unser Sample mit dem Whiskast-Logo drauf. Edward Dauer 12 Jahre Burgundi-Cask. Während wir noch unseren Balerin im Glas haben und zu Ende genießen, mit seiner nadelholzrauchigen Note.
Und irgendwie ist das, glaube ich, Hirnlernsaft. Ich habe nämlich sowohl das Burgundi wieder in meinem Hirn gefunden, als auch den 11-jährigen Whisky für meine Frau. Das war ein 11-jähriger Bushmills im Banyul-Kask. Der war so gut.
Der berühmte Banyul. Man höre unsere Bushmills-Folge.
Stimmt, den haben wir direkt eingebaut.
Der ist damit bei, ja. Wir haben beide so einen Causeway unten, die haben wir beide aufgemacht, beide getrunken. Mhm. Die sind beide extrem lecker.
Ja, stimmt. Bushmills, große Empfehlung.
Edredauer, 12 Jahre, Small Batch, Burgundy Cask, ist eine Vollreifung, hat auch schöne 48,2%.
Das muss die gleiche Serie sein, ne?
Ja, eigentlich schon. 2011 destilliert, 2023 abgefüllt, wie immer. Ohne Farbstoff, keine Kühlfiltrierung. Kostet auch um die 80 Euro im Handel. Mhm. Kriegst du mittlerweile auch nicht mehr, auch vergriffen. Ja, also dieses Sample ist jetzt wirklich das Letzte. Da ist jetzt wirklich Schluss. Da ist jetzt ist Ruhe.
Weißt du, was ich schön finde? Dass wir uns einfach in unserem Podcast selber noch überraschen können, indem wir einfach sowas aus dem Hut zaubern, was keiner von uns auf dem Schirm hatte.
Absolut. Wenn man sich selber überraschen kann, dann hat man alles geschafft.
Klingt nach einer funktionierenden, guten Beziehung.
Absolut. Und ich habe keinen Zweifel. Ich habe keinen Zweifel.
Herrlich. Du musst auch eingießen. Ich krieg's nämlich nicht ins Glas.
Ja.
Das war das letzte Sample.
Und wir können sogar hier die leere Flasche ploppen lassen, die Originale. Oh. Also wirklich leer.
Ja. Von der Farbe her sind wir nochmal dunkler. Er ist wirklich, also ich glaube, es war auch damals in unserem Online-Tasting der dunkelste Vertreter des Abends.
Ja.
Gerade auch im krassen Kontrast zu so einem Glenscotia Rum-Cask-Finish, der fast durchsichtig war. Also der hat schon eine echt mächtige Farbe. Oh, und ich erinnere mich direkt an den Geruch.
Auch fruchtig. Der ist fruchtig.
Burgundig-fruchtig.
Das ist auch maßgeblich das Fruchtige, ne? Eine leichte Süße, aber das ist nur ganz leicht. Hauptsächlich ist er fruchtig. Ich habe nicht wirklich viel Holz. Ich habe nicht wirklich viel Getreide. Es ist eine wirklich, ich kann dir noch nicht mal sagen, ob es eine helle oder eine dunkle Frucht ist.
Es ist eine Frucht. Wenn man ganz tief reinriecht, das könnte sogar eine andere Spirituose sein als Whisky.
Ja, weil die ist echt.
Das könnte auch so ein Geneva sein. Es könnte auch, ich weiß nicht, ein Cognac sein, ganz alter.
Ein Cognac ist nah dran. Ein Cognac ist wirklich nah dran, ja. Aber das ist auch nicht diese Sherry-Süße, diese Sherry-Beere, das ist halt was anderes. Also du merkst schon, das hat auch mit Pinot Noir nichts zu tun. Du merkst schon, dass es eine ganz andere Kategorie ist jetzt hier.
Das liebe ich ja so an unserer Spirituose, an dem Whisky, dass der einfach so breit ist, so breit aufgestellt, so facettenreich. Das ist
ja, und das vor allen Dingen ohne irgendeinen Scheiß hinzuzufügen. Nee, das ist ja das. Ja. Du hast einen Gin und der wird aber, die sind auch super unterschiedlich und super individuell, aber da wird halt einfach irgendwas hinzugefügt.
Mhm.
Und dann hast du ein Zitronengras oder ein Basilikum-Gin oder ein Pink-Gin. Das ist ja alles nicht. Das ist alles ein geiles Naturprodukt, was einfach nur durch softe Einflussfaktoren wie Klima und Holz und Getreidesorte bestimmt wird. Ja, das ist halt super, super geil, was du da trotzdem mit hinbekommst.
Ist es.
Gin kann jeder, aber Whisky, Nach der Nase kommt der Gaumen.
Kommt er. Slanche. Ein unerwartetes sechstes
Mal. Auf die Verlängerung.
Ja. Fuck, das ist gemein. Bis gerade hatte ich meinen ganz klaren Favorit des Abends.
Ob das der beste Whisky des Abends ist?
Bis gerade hatte ich meinen Favorit des Abends und jetzt bin ich hilflos.
Das ist der Hammer.
Ich bin hilflos. Nee, ich weiß nicht. Sauternes, Burgundy, die sind beide so spitze.
Ja, aber sowas von definitiv der Burgundy, ist das ein geiler Whisky. Stell dir mal vor, den hätten wir jetzt nicht geholt.
Das wäre richtig traurig gewesen.
Boah, was hatten wir für einen guten Whisky im Tasting?
Und ich glaube, er hatte einen geteilten ersten Platz zusammen mit dem Glenallachie 9 Amontillado. Oder war es der Fino?
Da habe ich auch noch ein Sample unten.
Oh, ich gehe kaputt. Ich glaube, es war der Fino.
Ja, das war der Fino.
Ja.
Das war der Fino.
Oh, das wird gefährlich hier. Ist ja nicht so, dass unter der Woche ist oder so. Ist egal.
Ach komm, die Adventskerzen brennen. Das ist gut. Also zum Geschmack, ne? Der ist so richtig süß. Der ist super fruchtig. Und der hat eine bärige Frucht nach hellen Beeren. Aber der hat gleichzeitig auch eine schöne Obstfruchtnote mit drin. Also der ist wirklich fruchtig süß und trotzdem cremig wie ein Weinfinish. Und der ist nicht so würzig wie vorhin der Pinot Noir.
Nee.
Sondern der ist richtig cremig weich.
Du hast jetzt eine Kombination aus dem Geruch von dem 13er und dem Geschmack vom 12er. Das ist also Geruch Pinot Noir, Geschmack Sauternes, also nicht von der Geschmacksnuance, sondern so von der Eingebundenheit des Alkohols und vom Volumen her. Wirklich krass, spektakulär. Das ist einmal durch die ganze Obstauslage, es ist super vollmundig, es ist reichhaltig, es ist facettenreich.
Wieder ein schöner Honig mit dabei, eine ganz leichte Gerstennote, eine ganz leichte Getreidenote. Schön, super, bester Whisky.
Ja, auch ein bisschen was Prickelndes, also da passiert richtig was im Glas.
Im Bauchnabel?
Nicht schon wieder im Bauchnabel.
Okay. Er ist so lecker. Ich möchte ihn in den Soda-Stream kippen und mit Kohlensäure versetzen und dann einfach als Erfrischungsgetränk trinken.
Ja.
So, Reihenfolge. Also der Burgundi ist ganz klar der König dieser Edgeldowers hier. Der Burgundi ist der klare König der Edgeldowers. Danach folgt für mich relativ klar der Sauternes. Der hätte nämlich sonst gewonnen, wenn wir dieses Sample jetzt nicht geholt hätten. Danach kommt tatsächlich der Balerin, weil das so ein schön abgestimmter, leicht rauchiger Whisky ist, gefällt mir richtig gut. Und dann wird's schwierig.
Ja.
Aber ich hätte gesagt, der Pinot Noir kann noch ein bisschen mehr als der Caledonia.
Bin ich bei dir.
Und klar, der Einsteiger, der Zehner, der ist nett. Aber wie du schon richtig sagst, mit seinen 40% ein bisschen flach, der macht natürlich den letzten Platz.
Ja, ich stimme dir größtenteils zu. Ein bisschen Änderungen nehme ich vor. Für mich gibt es heute einen geteilten ersten Platz. Für mich ist Sauternes und Burgundi gleiches Alter, gleiche Prozentzahl, gleiche Schulnote, glatte 1 sind bei mir vorne. Auf dem dann folgenden Platz, nominell dann der dritte, wenn ich zwei erste habe, bin ich auch beim Edredauer Balerin, dem schönen Double Malt. Der Caledonia ist tatsächlich auch bei mir ein bisschen hinterm Pinot Noir, auch schon wegen der schönen Großnote. Dann kommt für mich der Whisky Fudge und dann der Zehner.
Ui, da hast du den aber, jetzt hast du aber den Zehner echt hart degradiert, ey.
Ich mag ab und zu so ein bisschen Karamell.
Hinterm Bonbon.
Hinterm
Ich hoffe, Junge. Also, nee, so schlimm war er jetzt auch nicht.
Ist doch nicht schlimm, ich mag das Bonbon.
Ich habe hier so eine Ethanolbrühe aus Ägypten. Den Pharao. Der kommt hinterm Fatsch, ja. Aber der Zehner Edgerdauer hinter einem Bonbon.
Ich fand es lecker.
Also, dann kommt für mich das Sauerkraut und dann kommt der Edgerdauer C.
Das Sauerkraut. Sauerkraut mit Klößen? Nee, hier, Rotkraut mit Klößen.
Sauerkraut wird auch im Fass, also das Traditionelle wird auch im Fass vergoren, oder? Mhm. Ich erzähle jetzt nicht, was ich für eine Idee habe.
Finish. Ein schöner deutscher Roggenwhisky im Sauerkrautfass. Es entstehen hier Ideen, die sind unbezahlbar.
Krude Ideen nach dem sechsten Whisky.
Krautige Ideen.
Ja, wir sollten aufhören, das führt zu nichts hier. Ja.
Es ist nimmt
kein gutes Ende.
Es ist eigentlich schon fast blasphemisch, dass wir diese Edgerdauer-Folge aufnehmen, ohne den heimlichen Brand-Ambassador von Edgerdauer für Deutschland, den Matze Witte. Aber ich würde das jetzt einfach mal in diesem Podcast sagen als Steilvorlage. Zweite Folge Edgerdauer zusammen mit Matze, Kombi-Podcast, Whisky und Holz und Whiskast, oder?
Genau, wir sind sehr offen dafür, dass Matze Whiskys mitbringt und uns damit begeistert. Das ist sehr einladend, diese Idee.
Tut er. Sein letztes Tasting habe ich leider verpasst, weil wir parallel auf dem Weihnachtsmarkt standen in Rommerskirchen und andere Leute mit Whisky glücklich gemacht haben. Deswegen konnte ich leider nicht seinem letzten Online-Tasting beiwohnen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe noch nie ein schlechtes Online-Tasting von Matze mitgemacht und ich hatte noch nie ein Online-Tasting von Matze ohne Edgerdauer.
Gut, das wird auch, glaube ich, so bleiben.
Aber ja.
Das kriegen wir sicherlich hin. Der Matze hat bestimmt Lust.
Jetzt haben wir so viele Shoutouts gehabt.
Hashtag Whisky und Holz.
Ja.
Okay, diese Folge war schon von sehr langer Edgerdauer.
Deswegen. Ist der Witz geskriptet?
Nein, ist gerade ganz spontan ist er gekommen. Das ist auch so ein Witz, der kommt erst nach dem sechsten Whisky. Auch schon dafür war dieses Sample wichtig.
Oh, nach deinem Edgerdauer-Lauf in den Keller, um das sechste Sample zu holen.
Deswegen. Ja. Erlösen wir die Menschheit hiervon.
Ja, es kann eh nicht mehr besser werden.
Nee, eben, das kann jetzt zwei Wochen verdaut werden, bis es weitergeht und dann kommt bald schon, das müssen wir noch sagen, da kommt bald schon die Misery Malt Folge.
Ja.
Das wird extrem spannend, zwei Misery Malts, keiner weiß, was drin ist, bis heute wissen wir es auch noch nicht. Ich bin gespannt wie Flitzebogen. Ja. Ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, oh, was ist in diesen Misery Malts drin? Ich will schon probieren, aber ich halte mich zurück. Wir versenden die Samples, dass man mittrinken kann, während wir das verkosten. Ich bin ultra gespannt. Ich freue mich schon wie Bolle darauf jetzt. Zu schmecken und dann noch nicht zu wissen, was es ist. Ein richtig schönes Blind-Tasting zu machen.
Ja.
Und zu wissen, Menschen hören uns zu. Die ersten Bestellungen sind auch schon draußen.
Stimmt.
Tatsächlich. Menschen hören uns zu und wissen auch nicht, was es ist, weil wir schreiben nur Nummer 1 und Nummer 2 drauf und werden danach erst in der Folge bekannt geben und selber nachgucken, was es ist.
Deswegen lassen wir euch jetzt mit dem Gedanken alleine. Legt euch wieder hin. Gute Nacht. Tschüss.
Tschüss. Bis bald.